Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV ein etwas anderes Portfolio-Update, denn updatig wird es in der Tat wieder, und zwar im Rahmen eines Little Tech Updates, so haben wir es mal genannt. Und wir, das sind heute neben meiner Person auch wieder Stefan Waldhauser, der mit zugeschaltet ist. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, ich freue mich wieder da zu sein.
Ja, mich freut es, dass du wieder da bist, denn wir haben ja ein paar Titel, die ich im Depot habe zu besprechen. Du hast noch eine Wunschaktie mitgebracht und außerdem haben wir auch noch eine Aktie für euch ins Programm genommen, zu der in den letzten Tagen ein paar Fragen kamen, nachdem ich sie zum vorletzten Mal im April mit Pip Klöckner besprochen habe. Die Aktie dann stark zugelegt hat und jetzt Quartalszahlen kamen, bei der die Aktie stark nachgelassen hat. Und damit ist die Rede von Trade Desk. Ihr würdet es ja ohnehin in den Sprungmarken sehen, wenn ihr nachschauen würdet. Aber beginnen will ich zunächst mit einem anderen Wert, der eigentlich gar nicht für heute vorgesehen war. Aber da hat mir die Börse die Entscheidung abgenommen. Und welche Aktie das ist, das seht ihr nach der kleinen Einspielung des Chief Economist von Scalable Capital, Christian Verhoel, mit dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und die Aktie, die ich jetzt ganz kurz reinschieben will, ist die SAP-Aktie. Die steht nämlich jetzt bei 235 Euro zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung am Dienstag, dem 12.08. um 14.19 Uhr. Und bei 240 Euro war ja die von mir eingegebene Stop-Win-Marke bei dieser Aktie, die ich angefangen hatte zu kaufen im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs mit Christian Röhl. Ist der Sparplan das bessere Produkt oder ist der Sofortkauf das bessere Produkt? Christian hat seinerzeit da gewonnen, weil er die Aktie im Sofortkauf erworben hat. Ich weiß gar nicht, ob er die dann noch behalten hat. Ich habe langfristig auf jeden Fall trotzdem ganz gut abgeschnitten, denn mein Kaufkurs betrug damals 102,87 Euro und zwar im Durchschnitt der dann folgenden Monate, als ich mir so knappe 9 Aktien von SAP gekauft hatte. Die eine Hälfte davon, also 5, etwas mehr als die Hälfte, hatte ich schon vorher verkauft. Und die andere Position, die ist heute eben ausgestoppt worden zu einem Kurs von 239,85 Euro auf Xetra, weil da eben die häufigere Kursfeststellung ist und ich dann durch eine Kursfeststellung eben auch ausgelöst und ausgeführt wurde. Und hier nochmal zur Erinnerung, und das ist dann eben auch der Punkt, Stefan, wo du im Vorfeld ja schon was gesagt hast, wie du dich bei der SAP-Aktie fühlst. Die Motivation war hier relativ klar. Die Bewertung dieses Unternehmens auf Basis von für dieses Jahr erwarteten und freundlich aufgerundeten 6 Euro Gewinn pro Aktie bei einem Aktienkurs, der ja auch schon höher als 240 stand, ist mir eben einfach zu hoch. 240 geteilt durch 6 sind 40, 40er KGV für ein Unternehmen, was in der günstigsten Rechenmethodik prognostiziert bis 2027 um 25% pro Jahr wächst, ist mir persönlich zu viel. Und deine Wahrnehmung, Stefan, scheint ja eine ganz ähnliche zu sein.
Ja, ich bin natürlich auch vorbelastet. Ich bin Kritiker von der SAP seit vielen, vielen Jahren. Für mich ist das leider mehr Financial Engineering als Innovation, was da aus Waldorf kommt. Das heißt, ich habe auch den ganzen Run, die ganze Rallye der letzten Jahre nicht mitgemacht, verpasst. Und ich finde das ein Wahnsinn. Ja? Du hast gesagt, Kurs-Gewinn-Verhältnis 40. Mir kommt es dann viel mehr auf den Free Cashflow an, wie du weißt, als auf den Gewinn. Und da sieht das Verhältnis noch schlechter aus. 45 habe ich jetzt gerade mal gesehen. Für das Wachstum ist viel zu teuer. Also da könnte noch viel mehr Ungemach drohen. Und ich kann dich beglückwünschen zu diesem Investment, was ja so richtig erfolgreich erst dann mit dem Exit auch ist, weil von Buchgewinnen kann man sich ja nichts kaufen und du hast sie jetzt realisiert. Glückwunsch.
Genau, ja, danke dafür. Letzte Position ist mit ungefähr so 132% plus damit rausgegangen. Und hier auch nochmal die kurze Aufsicht auf das, was Stefan gerade gesagt hat, nämlich die Aufsicht auf das Valuation Sheet von Guru Focus, wo es direkt oberhalb von der Kurs-Gewinn-Verhältnis-Zeile das Price-to-Free-Cashflow-Zeilchen gibt. Und da ist in der Tat so, dass das nochmal ein Stück höher ist. Heute natürlich auch ein Stück weit runtergehen wird. Aber man hat hier eben auch schon ganz andere Sachen gesehen. Und ich hatte ja mein Festhalten, mein vorsichtiges Festhalten an der Position auch damit begründet, dass durch künstliche Intelligenz man nicht so richtig einschätzen kann, welche Effizienzsteigerungen eigentlich möglich sind. Also was zu welchen Preisen in bestimmte Pakete noch reinverkauft werden kann. Aber mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass die Chancen von Effizienzsteigerungen bei Technologieunternehmen auch mit den Risiken von Lizenzreduktion, weil weniger Menschen benötigt werden, um bestimmte Arbeiten zu erledigen, ausgeglichen werden. Und von daher ist es bei mir dann eben so, dass ich in der Tat einigermaßen happy darüber bin, da raus zu sein. Und ich bin ganz gespannt, was ihr selber dazu sagt als Investoren, und ja auch häufig Kritiker des Anwendungsbereichs von SAP. Ich hatte dazu in einer Sendung oder in einem Podcast mit dem Chefredakteur von Capital ja auch das Statement bekommen, dass er als Nutzer von SAP ganz, ganz oft an diesem System verzweifelt. Und das ist etwas, was ich des Öfteren lese. Aber es gab beim letzten Mal, als SAP ein Thema war, auch einen in der Tat positiven Kommentar. Von daher schreibt gerne mal darunter, zu welchen Kursen ihr euch vorstellen könntet zu kaufen. SAP immer ist natürlich auch eine Aussage. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, naja, SAP bei 200 kann ich es mir vorstellen. Das wäre das 25er KGV, was fürs Jahr 2027 erwartet wird. Vielleicht sind auch andere der Meinung, dass ein 30er KGV fürs Jahr 2025 angemessen wäre. Das wären dann so um die 180 Euro, also auch auf Basis dieses dann aufgerundeten Gewinns. Wenn man die 583 nimmt, dann sind es nur 175 Euro. Gibt es bei dir einen Kurs, Stefan, wo du sagen würdest, naja, auch wenn du SAP jetzt nicht so toll findest, Financial Engineering hin, Chance bei einer Anlage her, gibt es einen Kurs für dich, wo du sagen würdest, da würdest du dann bei einer SAP möglicherweise doch zugreifen und schwach werden?
Frag mich unter 100 nochmal. Okay. Das ist tatsächlich so. Ja, okay. Wie kommst du auf die Idee, dass eine SAP ein 30er KGV-Wert sein soll? Für mich ist ein Unternehmen dann ein 30er KGV-Wert, wenn es auf Jahre hinaus noch so größenordnungsmäßig 25-30% wachsen kann.
Genau, das ist lustigerweise auch genau der Grund. Also damit kann man es zumindest rechtfertigen. Ich würde in der Tat bei einer 175 im Moment so den Bereich sehen, wo man darüber nachdenken kann, denn dadurch, dass, also im Moment sehen die Schätzungen zumindest so aus, und das hatte ich ja gesagt, diese 774, die man hier sehen kann, sind bezogen auf die, wie gesagt, ich habe mir das günstigste Wachstum dann rausgesucht, auf die 318 in 23 sind ein 25-prozentiges Wachstum. Und mit denen habe ich dann gesagt, na gut, dann kann man auch ein aktuelles KGV für dieses Geschäftsjahr von 30 in irgendeiner Form rechtfertigen. Aber ich bin jetzt ja auch gar nicht so unglücklich, dass ich draußen bin und sehe deinen Finger. Also du hast noch eine Ergänzung.
Also ich warne tatsächlich davor, du schaust jetzt die Steigerungsraten oder die prognostizierten Steigerungsraten des Nettogewinns der Analysten an. Ja? Also wenn ich rede, ich möchte, um so ein Kursgewinnverhältnis zu bezahlen oder noch lieber das Enterprise, das Free Cashflow Multiple, möchte ich eine Umsatzsteigerung in der Größenordnung sehen. Wenn ich jetzt in die Analystenprognosen von SAP gucke, habe ich gerade parallel im Aktienguide mehr gemacht, dann sehe ich hier dieses Jahr 10%, nächstes Jahr sollen es 12 werden, dann 13, 14. Also das alleine ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr wohlwollend von den Analysten, da ein Wachstums, also eine Beschleunigung des Wachstums zu erwarten, aber auf dem Niveau von 10 bis 15%. Und dann meiner Meinung nach müssten da wieder Akquisitionen kommen, damit das überhaupt möglich ist. Also ja, der Nettogewinn steigt schneller als das Umsatzwachstum. Gibt verschiedene Faktoren, warum das so ist. Weil es eben gutes Financial Engineering ist, ja. Aber das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und deswegen, also es wird auch, werden auch Zeiten kommen, wo so ein reifes Unternehmen wie eine SAP, schau dir Salesforce an derzeit, ja, wie die gehandelt werden, deutlich weniger hoch bewertet wird von der Börse. Also vorsichtig sein.
Naja, man sieht ja auch wirklich, dass Luft drin ist. Und ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, dass über mehrere Tage hinweg zuletzt diese 240er, 242er Marke so etwas zu sein schien, wo da irgendwie zumindest eine Geldseite im Markt lag. Also weil da erkennbar auf diesem Niveau der Kurs einfach gestoppt hat auf dem Weg nach unten. Und deswegen hatte ich eben diese 240, mit denen habe ich mich als Stop-Win im Grunde genommen sehr wohl gefühlt. Und jetzt rutscht sie auch erstmal ein bisschen weiter. Ich habe mir mal ein paar Kursalarme eingerichtet. Das heißt, so ab und zu kann es immer auch mal wieder ein Thema sein. Aber damit eben jetzt bei mir im Echtgeld-TV-Depot eine DAX-Position jetzt rausgeflogen, was dazu führt, dass ich jetzt wirklich nur noch 10 Positionen aus DAX-Aktien drin habe. Und wenn ihr euch dazu ein Update wünscht, lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen. Aber jetzt machen wir gar nicht mit dem DAX weiter, sondern jetzt gehen wir in die USA, wo es einen Zweikampf gibt. Einen Zweikampf auf den Straßen. Naja, mittlerweile ist es eigentlich mehr als Zweikampf geworden, weil da noch Unternehmen dazugekommen sind. Aber es gab mal einen Zweikampf auf den Straßen, als es noch normal war, dass Menschen Autos gefahren haben. Und dieser Zweikampf fand und findet immer noch statt zwischen Uber, dem größeren Unternehmen im Ride-Hailing-Dienstleistungsbereich und noch verschiedenen anderen Sachen und einem zweiten Unternehmen, was ich, nachdem Stefan hier zu Gast war und das Unternehmen auch mal ein bisschen aus seiner Perspektive vorgestellt hat, ein bisschen darüber gesprochen hat. Und das ist das Unternehmen und damit auch die Aktie von Lyft, dem zweitgrößten Anbieter von Mitfahrdiensten in den USA und Kanada. Und bei dem Unternehmen tut sich ja immer auch ein bisschen was. Von daher, Stefan, führ du uns doch einfach mal durch das, was sich da in den letzten 3, 4, 5 Monaten gemacht hat und erklär mir, warum meine Aktie ganz minimal im Minus liegt. Jetzt ganz minimal im Plus, fällt mir dabei auf.
Also ist das jetzt, seitdem du die ins Depot aufgenommen hast, sind wir quasi wieder da gelandet, wo wir waren. Okay.
Ja.
Also schöner, steiler Anstieg sehe ich und dann leider Gottes wieder zurück.
Es ging wirklich gut los. Also man muss dann fairerweise auch natürlich auch ganz klar sagen, ich hatte den Kauf am 2.4. durchgeführt. Das war also hier. So, das können wir uns ja hier direkt angucken. Können wir uns gleich angucken. So. Und so sieht's dann eben aus. Und zwischenzeitlich war es dann eben auch mal 33% im Plus. Ganz am Anfang los ging es irgendwie mit einem 20%igen Minus. Also die Aktie hat schon ein paar bewegungsintensive Intervalle hinter sich.
Ja. Ja, also der Investment Case aus meiner Sicht läuft absolut nach Plan. Auch wenn das hier vielleicht jetzt nicht so aussieht. Lyft gilt ja als der große Verlierer. Und ich bin tatsächlich ganz gerne mal antizyklisch investiert in solchen Aktien, die als Verlierer wahrgenommen werden, wo ich glaube, dass der Markt sich irrt. Der Lyft sollte ein Verlierer sein, gleich aus zwei Gründen. Erstens der Verlierer gegen Uber. Lyft ist der wesentlich kleinere Anbieter. Also man kann sagen, in den USA sind 3/4 des Marktanteils ungefähr liegen bei Uber und 1/4 oder 20% liegen bei Lyft. Und dann gleich werden Uber und Lyft ja beide als Verlierer gegen das autonome Fahren gehandelt. Das ist so mein Investment Case, dass es so einfach nicht ist und dass auf 20, 30 Jahre hinaus es beides geben wird. Es wird immer mehr autonome Fahrzeuge geben. Es wird aber auch immer noch diese Ride-Hailing-Anbieter geben, wo in einem Teil der Autos Menschen drin sitzen, menschliche Fahrer, also zum Beispiel in ländlichen Gegenden. Oder aber auch, weil gewisse Menschen nicht unbedingt von einem Roboter-Taxi abgeholt werden wollen, weil sie gerne haben, dass jemand ihnen den Koffer ins Auto tut, warum auch immer. Ja? Also es gibt
Aber Lyft und Uber hindert doch auch gar keiner daran, im Zweifelsfall eine eigene Flotte mit solchen Fahrzeugen und einer Zusammenarbeit mit Waymo oder wem auch immer aufzubauen, oder?
Genau das passiert ja. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen lange aufgeholt. Das wäre der zweite Teil meiner Ausführung gewesen. Genau das passiert ja jetzt gerade. Ja? Also die Presse ist ja voll mit den Partnerschaften, die Uber zu dem Thema eingeht. Und tatsächlich hat da Uber auch schon in etlichen Städten jetzt mit verschiedenen Partnern, das prominentes Beispiel Uber und Waymo zusammen, was am Start. Aber Lyft macht genau das Gleiche. Lyft ist auch in den USA mit zwei verschiedenen Anbietern in Pilotphasen. Es redet jeder nur über das Tesla-Robotaxi, aber es gibt genauso in Dallas.
Und jeder redet drüber, aber keiner kann es fahren, weil es zu wenige sind und weil sie jetzt auch nicht so funktionieren.
Also über das Tesla-Thema brauchen wir gar nicht zu reden. Genau dieselben Pilotprojekte gibt es auch von Lyft. Ja? Und der zweite große Nachteil gegenüber Uber, außer der schieren Größe, war immer, dass Uber eben sehr international aufgestellt ist und Lyft eben auf Nordamerika beschränkt war. Die haben sogar nach Kanada erst expandiert vor wenigen Jahren. So, und jetzt kommt, was in den letzten, die größte Neuigkeit aus den letzten Monaten, ist wahrscheinlich die Akquisition von FreeNow.
Ja, genau, wir haben meine App übernommen. Skandal.
Wir haben deine App übernommen, siehst du mal. Und diese FreeNow-App, die in Kürze natürlich FreeNow by Lyft und wahrscheinlich in 2 Jahren wird es dann nur noch die Lyft-App sein, die ist jetzt dann plötzlich, genauso wie bei dir, auf Millionen von Handys in Europa, sind genau 9 europäische Länder. Bisher war Lyft in 2 Ländern, jetzt ist man in 11 Ländern aktiv mit der Übernahme von FreeNow und meiner Meinung nach hat man das zum Schnäppchenpreis von Mercedes und BMW abgekauft. Also diese FreeNow hat natürlich viele Verluste eingefahren in den letzten Jahren, aber der Kaufpreis ist weniger als ein Quartal positiver Cashflow von Lyft. Also das ist, wenn ich sage, man zahlt es aus der Portokasse, es ist nichts, wo man sich jetzt aus dem Fenster gelehnt hat. Und ich glaube, dass das sehr, sehr smart war und dass es eine sehr, sehr intelligente Art der Internationalisierung jetzt ist, da einfach schneller zu sein, als wenn man das jetzt rein organisch gemacht hat. Ich bin wohlgemerkt kein Freund der großen Übernahmen, aber in dem Fall habe ich das Gefühl, man hat keinesfalls zu viel dafür bezahlt. Ja, und aufbauend auf dieser FreeNow-Partnerschaft, und ich frage mich da, warum die alten Eigentümer BMW und Mercedes sowas nicht gemacht haben, hat man jetzt eine Partnerschaft mit Baidu bekannt gegeben, sodass der amerikanische Ride-Hailing-Provider Lyft auf Basis von chinesischen Robotaxis jetzt in Deutschland und in England aktiv werden wird ab nächstes Jahr. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wieder mal traurig, dass wir in Europa nicht in der Lage sind, sowas als europäische Lösung auf unsere Straßen zu bringen, sondern dass das jetzt eine amerikanisch-chinesische Lösung sein wird, in der FreeNow-App, die du auch auf deinem Handy hast.
Ja, also und die ich sehr, sehr gerne auch in Europa nutze. Also ob ich weiß, dass ich sie in London genutzt habe, ich weiß, dass ich sie in Lissabon genutzt habe. In Deutschland funktioniert sowieso gut. Und dann eben auch, was bei FreeNow immer wieder etwas ist, was ich total super finde, eben, dass ich nicht nur Taxi und Ride-Hailing nutzen kann, sondern dass ich beispielsweise eben auch die Roller deutschlandweit benutzen kann und dann eben auch plattformübergreifend Roller benutzen kann. Also ich finde einfach diese Form von Unified Trafficking, könnte man ja fast sagen, das haben die insgesamt sehr, sehr gut gelöst. Achso, und natürlich kann ich mir auch kurz mal, wenn ich zum Flughafen fahre, ein Auto anmieten und in meiner Gegend gucken, wo ist das günstigere Fahrzeug, inklusive des bei Unternehmern ja immer relativ wichtigen, schnellen und guten Versands von Rechnungen, was ja verschiedene andere Unternehmen, gerade auch eine Uber, nicht in der Form hinbekommen, wo ich mir die Rechnung immer erst mühsam über die Plattform herunterladen muss und dann weiterschicken darf. Das geht bei FreeNow automatisch und so, dass die Kolleginnen, die netterweise sich um meine Abrechnung kümmern, damit auch kein Problem haben. Das geht einfach viel, viel schlechter, als FreeNow es macht. Und ja, vielleicht kann auch Lyft das ein oder andere von dieser Übernahme mitnehmen und damit eben auch sein Produkt verbessern. Denn wenn ich aus einer Nutzerperspektive als Lyft-Nutzer in den USA und als europaweiter Nutzer von FreeNow die beiden Sachen miteinander vergleiche, habe ich mich mit FreeNow immer deutlich wohler gefühlt, was aber auch an Gewohnheitseffekten liegen kann.
Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch FreeNow-Nutzer, bin aber kein Lyft-Nutzer. Ich habe in den USA immer tatsächlich Uber genutzt, weiß aber, dass es zum Beispiel in Kanada, also meine Tochter war ein halbes Jahr in Vancouver, die hat mit Lyft sehr gute Erfahrungen gemacht. Lyft ist schon ein vernünftiges, mit Uber vergleichbares Unternehmen in Nordamerika. Und wie du sagst, ich glaube einfach, dass die jetzt beide gegenseitig voneinander lernen können. Und was man sich eingekauft hat, ist wirklich die Marktführerschaft in vielen europäischen Städten. Du hast Lissabon genannt, London, auch Rom. Das ist einfach, es sind tolle europäische Großstädte. Aus meiner Sicht für, ich glaube, 300 Millionen oder was, ein absolutes Schnäppchen. Aber der Investment Case hat natürlich viel mit der Bewertung zu tun, ne?
Genau, lass uns ja mal genau da einsteigen bei der Bewertung, nämlich in den Unterlagen, das vielleicht auch nur mal kurz zugerufen, in den Unterlagen findet ihr den aktuellen Zahlenrückblick zu Lyft und damit auch das an der dritten Stelle das Valuation Ratio für Lyft, aber damit ihr es schnell vergleichen könnt, auch für eine Uber. Und da sieht man ja allein schon, Stefan, dass beim Price-Sales-Ratio eine Uber im Moment bei 4 steht, also bei über 4, und eine Lyft steht bei unter 1. Das ist wahrscheinlich einer der Cases, auf die du abzielst.
Genau, jetzt schau dir bitte nochmal einen Free Cashflow an und dann kannst du dir die Augen reiben und sagen, das kann doch nicht wahr sein, weil...
So, und für die Podcast-Zuhörer übersetzen wir das ganz kurz, denn das Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis ist im Moment bei einer Lyft bei 5,7 und bei einer Uber bei 22,7. Also bei einer Nachkommastelle sind sie ähnlich, aber bei dem, was vor dem Komma steht, differieren sie halt deutlich und da ist eine Uber fast 3,5-mal so teuer.
Genau, also hier meine Zahlen im Aktiengeld sind sogar noch ein bisschen niedriger. Keine Ahnung, ob hier bei deiner Guru-Focus-Seite ist das, glaube ich, vielleicht das letzte Quartalsergebnis noch drin ist. Wie auch immer, ja, wir haben eine ungefähr 4-mal so hohe Bewertung, egal ob man Umsatz hernimmt oder Cashflow hernimmt, von Uber im Vergleich zu Lyft. Und dafür einen gewissen Aufschlag als Branchenführer ist gerechtfertigt.
Und der auch ein breiteres Geschäftsmodell, ne?
Breiteres Geschäftsmodell, ja.
Ein bisschen mehr.
Das stimmt, also auch die Synergien zwischen dem Delivery-Geschäft, die sind ja einfach da. Ja, Uber wächst auch momentan etwas schneller, im letzten Quartal glaube ich 17% und bei Lyft waren es nur 11. Aber das sind noch keine, das wird sich durch die Akquisition jetzt auch sicherlich ein bisschen beschleunigen bei Lyft. Es ist einfach, Lyft wird so gehandelt, als ob das Unternehmen keine Zukunft hätte. Und als ich eingestiegen bin, gab es diese Internationalisierung noch nicht und da waren die Finanzkennzahlen auch noch ein bisschen schlechter. Da bin ich davon ausgegangen, mein Plan B für diesen Investment Case ist eine Übernahme. Also Lyft als Übernahmekandidat wäre mit Sicherheit für eine Waymo zum Beispiel deutlich mehr wert, als da heute aufgerufen wird. Aber nachdem sich die Zahlen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, ist auch ein aktivistischer Investor eingestiegen. Da wurde dann ein großes Rückkaufprogramm aufgelegt. Der Cashflow ist deutlich nach oben gegangen, die letzten Quartale stetig weiter nach oben. Ich glaube tatsächlich, dass da eine Übernahme zu den Preisen jetzt momentan überhaupt kein Thema mehr ist. Mich hat es gewundert, dass es nicht direkt nach den Zahlen ging es ja sogar nochmal runter, hat sich dann im Laufe der ersten der Börsensitzung nach den Zahlen, als die Leute länger drüber nachgedacht haben, wieder ins Plus gedreht. Es ist so ein Fall, Tobias, ich kann dir gar nicht sagen, warum das jetzt so weiterhin gedrückt ist, warum den Case nicht mehr Investoren sehen. Viele gucken sich halt den Langfristchart an und sagen, und Lyft, das wird als Loser gehandelt und da muss man halt geduldig sein, ja. Und gerade jetzt, wo dann die Aktienrückkäufe angelaufen sind, ist das ein Fall, wo man einfach in Ruhe zugucken kann und im schlimmsten Fall wartet man halt 2-3 Jahre.
Ja, und der Punkt ist ja eben auch der, wenn man mal ganz nach unten in dem Tableau schaut, dann sieht man eben eine Marktkapitalisierung von 5,5 Milliarden, aber man sieht eben einen nochmal dramatisch günstigeren Enterprise Value, der bei unter 4,5 Milliarden liegt. Heißt also auf der anderen Seite 1 Milliarde Cash, ganz offensichtlich durch das Aktienrückkaufprogramm nicht mehr so lange, Aber das kombiniert mit einem Price-to-Free-Cashflow von unter 20, von unter 10, von unter 6 ist eben etwas, was einen stutzig macht. Stutzig macht dann auch ein Stück, und das, da würde mich interessieren, was du dazu sagst. Also was mich bei den Zahlen sehr überrascht hat, war, als ich auf die Umsatzzahlen kam, die mit 4,5 Milliarden Grossumsatz ja erstmal nicht so richtig einzuschätzen sind, aber dass aus diesen 4,5 Milliarden Dollar an Gesamteinnahme bei Lyft 1,59 Milliarden an Umsatz anfallen, der dort dann auch direkt verbucht wird. Was nichts anderes als eine Take Rate auf den Außenumsatz ist von 35%. Ich war einigermaßen baff, weil also immer wenn ich mit Fahrern in den USA gesprochen habe, die werden da, also mit so einer Take Rate sind die natürlich richtig geknechtet und die müssen ja auch die Kosten fürs Auto bezahlen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das für die Fahrer funktionieren soll. Aber wie kommentierst du oder wie siehst du diese Take Rate? Mache ich da irgendwas falsch, weil ich irgendwas nicht berücksichtige? Oder ist die bei Lyft einfach so hoch?
Also die ist schon relativ hoch. Ich habe es jetzt, aber sie ist auch jetzt nicht in anderen Dimensionen wie bei Uber. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer 15-prozentigen Take Rate, die sich Airbnb für die Vermittlung behält, um jetzt mal ein anderes Unternehmen der Shared Economy zu vergleichen. Da ist wahrscheinlich tatsächlich, weil das halt ein Duopol ist und weil es kaum für diese Fahrer eine andere Möglichkeit gibt. Also Lyft ist bei seinen Fahrern traditionell nicht unbedingt ein sehr beliebtes Unternehmen. Lyft wirbt zwar auch damit, dass man beliebter ist, was den Net Promoter Score angeht, als Uber, aber tatsächlich ist das ein Kritikpunkt der Fahrer schon immer gewesen, dass die Plattformen, ich rede da wirklich von beiden, Uber und Lyft, sich zu viel für sich behalten, ist bestimmt eine valide Kritik.
Auf der anderen Seite muss man auch eins ganz klar sagen, dass eigentlich jedem, der auch nur ein Fünkchen an autonomes Fahren in den nächsten 5 Jahren glaubt, damit eigentlich auch klar ist, dass der Job des Taxifahrers oder des Chauffeurs oder des Fahrers, wie immer man die Leute da bezeichnen will, dass der irgendwann eben auch wegfallen wird. Zumindest für die Leute, die in der Lage sind, ihren Koffer selber zu tragen. Stefan hat ja schon auf die Leute hingewiesen, die vielleicht auch darauf angewiesen sind, sich der Hilfe zu holen. Und dann wird es nämlich richtig spannend. Und dadurch kommt eben in der Tat auch nochmal diese Fantasie rein, dass die Take-Rate dann natürlich nochmal eine ganz andere sein kann. Und dass die Automobilkosten, ich hatte das, weiß gar nicht, ob ich das hier gemacht habe, die Automobilkosten bei einem Taxiunternehmen, da sind gerade mal 10% der für die Dienstleistungsbereitstellung anfallenden Kosten für das Fahrzeug und den Kraftstoff. Und 90% fallen einfach dadurch an, dass da ein Mensch sitzt, der dieses Fahrzeug fortbewegt. Was mich deswegen dann immer so ärgert, warum, wenn die Kosten für das Auto doch so niedrig sind, warum ich dann mit einem komischen Toyota Prius abgeholt werde. Aber das ist ein ganz anderes Thema, was wir hier heute nicht haben. Aber da lassen sich natürlich auch nochmal massive Sachen an der Take Rate optimieren, weil selbst wenn du die Preise, die du hast, halbierst, also wenn du aus 4,5 Milliarden US-Dollar Umsatz nur noch 2,25 Milliarden Dollar Umsatz machst, was offensichtlich in vielen Städten nicht passiert. In San Francisco ist Waymo-Fahren teurer, als sich von einem Menschen fahren zu lassen. Kannst du bei 2,25 Milliarden aber trotzdem eine ganz andere oder eine ähnliche Take-Rate mindestens haben, eher nochmal ein Stück höher, sodass du deine Profitabilität daraus auch nochmal ein Stück steigern kannst. Und Profitabilität ist ja bei Lyft schon auch ein Thema. Also der Free Cashflow ist doll. Warum kommt da so wenig an Net Profit bei an?
Das sind sehr, sehr viele, Shared-Based Compensation ist noch viel zu hoch. Da ist ein großer Kritikpunkt. Geht aber deutlich zurück, die Verbesserung.
Und durch die Aktienrückkäufe ist es ja auch so, dass die Aktienanzahl zumindest da im Zaum gehalten wird. Okay, also das war das Thema Lyft, sodass ich jetzt sage, also was mich eben bei dem bei dem Case in der Tat total anspricht, ist genau diese Geschichte mit dem Price to Free Cashflow und auch das Kursumsatzverhältnis von unter 1 in dem Vergleichsfeld und im Bereich einer Marktsituation, wo autonomes Fahren kommt. Wenn ihr daran nicht glaubt, dann glaubt ihr eben andere Dinge als die ich glaube. Aber mir ist es dann eben genauso, dass ich sage, das wird kommen, das wird sich immer weiter durchsetzen, so wie es in China schon vielfach stattfindet, so wie es an der Ostküste der USA jetzt, nee, falsch, ist gar nicht die Ostküste, an der Westküste der USA jetzt schon stattfindet. Und irgendwann wird die Ostküste dann eben auch dazukommen. Von daher jetzt die Verdoppelung der Position von Lyft, also statt 100 Aktien jetzt 200 Aktien da drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich diese Position und vor allen Dingen, wie sich dieses Unternehmen und vor allen Dingen natürlich auch der Aktienkurs in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Kommen wir zum zweiten Unternehmen. Und da ist es ein Unternehmen, was wieder nicht die Marktführerschaft innehat. Das wäre ja eigentlich YouTube. Wenn wir über Videoausspielen reden, wenn wir über Reichweiten für Unternehmen reden, die ihre Videos irgendwohin verteilen wollen, dann ist YouTube natürlich immer noch die erste Anlaufstation. Aber wenn man vielleicht auch mal bestimmte Sachen hinter eine Pay-Schranke stecken möchte, oder wenn man dafür sorgen will, dass es keine Werbeauslieferungen auf dem eigenen Video gibt und wenn man es einfach mit einer anderen Form von Player zur Verfügung stellen will, dann ist Vimeo eine Anlaufstelle. Die hatte Stefan hier auch schon mal vorgestellt und zwar das erste Mal, als ich sie dann auch gekauft habe am 23.10.2024. Damals war der Kurs von Vimeo bei 4,62 €. Die hat danach eine ganz abenteuerliche Tour hinter sich gebracht, ist nämlich erstmal bis auf knapp 7 € angestiegen, um sich von diesen 7 €, die sie dann erreicht hatten, zu halbieren, jetzt sogar etwas mehr als zu halbieren. Und da ist die Frage, Stefan, was zum Geier ist da denn los und was sieht der Markt nicht? Oder habe ich dich zu lange nicht gesehen und eventuell nicht rechtzeitig verkauft?
Nee. Du hast tatsächlich nichts verpasst. Ich habe die genauso wie damals im Portfolio, ab inzwischen sogar nachgekauft. Allerdings habe ich einige auch mal verkauft gehabt zwischendurch nach diesem Anstieg, weil der ging wirklich zu schnell. Also in meinem Portfolio, ich gucke jetzt gerade mal nach, ist das so eine Position, also in meinem Wikifolio, mit der lege ich jetzt, ja tatsächlich auch mit den aktuellen 11% im Minus. Tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mit der nochmal ins Minus rutsche, weil es hat sich fundamental, das glaubst du oder nicht, nicht so viel verändert. Es ist ein bisschen Unsicherheit reingekommen, vor allen Dingen ja auf der personellen Seite. Die CFO hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Jetzt,
immer ein ganz beliebtes Ereignis.
Bitte?
Immer ein ganz beliebtes Ereignis, wenn die CFO zurücktritt.
Genau, und dadurch, es ist einfach sehr, sehr schlecht kommuniziert worden. Es ist nicht kommuniziert, also die Vorgeschichte ist ja, die Vimeo hat einen neuen CEO seit 5 Quartalen oder so. Diese CFO war von der alten CEO ins Unternehmen geholt worden, vor 3 Jahren ungefähr, hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ist jetzt ausgeschieden, wie das so oft passiert. Wenn ein neuer CEO reinkommt, der holt sich ein neues Führungsteam zusammen. Und ja, es gab keine Gründe für das Ausscheiden. Es gab also keine verfehlten Unternehmensziele. Es gab ja nach außen hin auch keine Unstimmigkeiten. Aber es gab auch keine großen Erklärungen der Dankbarkeit, ja, jetzt gerade bei den Q2-Zahlen, hätte ich erwartet, dass man das zum Anlass nimmt, sich zu bedanken, sich vernünftig zu verabschieden. Und man weiß nicht mehr, als dass eine Suche nach einem neuen CFO läuft, der natürlich dann eingestellt wird von dem neuen CEO, der damit, wie in der Branche tatsächlich üblich, einen CFO seiner Wahl hat. Aber es bleibt ein Geschmäckle. Und ja, das seit hier der Abgang der CFO verkündet wurde, ist die Aktie enorm unter Druck gekommen.
Ja, also bei mir sind zwei Sachen, wo sich eben Fragezeichen einfach hinstellen. Frage Nummer eins, als ich die Zahlen am 23.10. rausgeholt hatte, war beispielsweise eine Schätzung für das Jahr 2026, was ja jetzt gar nicht mehr so weit weg ist, so, dass es bei 440 Millionen US-Dollar erwarteten Umsatz einen Gewinn pro Aktie geben sollte von 13 Cent. Was jetzt auch gemessen daran, dass dieses Unternehmen irgendwie so im Bereich von 3,80 Dollar, 4 Dollar notiert, jetzt nicht so der Hit ist. Das war aber am 23.10.24. Bei unserem letzten Gespräch am 8.4. war die Umsatzschätzung zwar leicht nach oben genommen worden, dafür war der Gewinn für 26 nahezu halbiert angesetzt worden. Auch EBIT und EBITDA wurde deutlich zurückgenommen in den Gewinnschätzungen. Und jetzt, an dem Tag, wo wir sprechen, also immer noch am 12.8., 14.53 Uhr, war es um etwas vor 14.53 Uhr so, dass die EPS-Schätzung für 26 bei nahezu unverändertem Umsatz eben nicht mehr bei 7 Cent und auch nicht mehr bei den 13 aus dem Oktober ist, sondern jetzt noch bei 4 Cent. Und auch EBIT ist ins Minus gerutscht, EBITDA ist nochmal runtergenommen worden. Also da sieht es mir so aus, als ob die Profitabilitätserwartungen stark zurückgenommen worden sind, was schade ist, was die Perspektive nach vorne bedeutet. Aber lass uns vielleicht erstmal genau über diese Zahlenentwicklung sprechen und wie du die siehst, wie da deine Wahrnehmung ist oder ob du einfach sagst, naja, diese Gewinnschätzungen sind ja manchmal auch ein bisschen prozyklisch.
Ich kann dir nur empfehlen, guck nicht so auf den Nettogewinn. Der Nettogewinn ist genau das, was das Management haben will. Ja? Das ist nicht so einfach zu fälschen wie den Nettogewinn. Schau auf den Cashflow. Das ist das alles Entscheidende. Die erste große Enttäuschung in diesem Jahr war, als die erste Guidance vorgelegt wurde, hat man auch ein Investitionsprogramm vorgestellt, was 30 Millionen zusätzliche Ausgaben beinhaltete für 2025 im Vergleich zum Vorjahr für eine Investitionsoffensive im Bereich Forschung und Entwicklung und Sales und Marketing. Ja, vor allen Dingen auf der Sales-Seite, was kommt da zum Tragen? Der Umsatzmix verschiebt sich ja vollständig, nicht vollständig, aber erheblich. Bisher war ja immer die Selbstbedienungssoftware, die Vimeo-Plattform, also du gehst auf vimeo.com und holst dir da für 20 Euro im Monat oder 25 Euro im Monat deine Vimeo-Lizenz. Das machte den Großteil des Umsatzes aus. So, der neue CEO hat das, was vorher schon begonnen wurde, den Vertrieb einer Enterprise-Software, Vimeo Enterprise, vorangebracht. Also da wird jetzt eine Vertriebs- und Marketing-Organisation aufgebaut mit allem, was man da so braucht, wenn man an größere Unternehmen eben so eine Software verkaufen will. Und da geht es ja dann um Verhandlungen von Deals und so weiter. Ganz anderes Geschäft wie das Selbstbedienungsgeschäft. Und das, diese Struktur aufzubauen, die kostet erstmal Geld. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Aber ich glaube auch in diesem Clash, in der Kommunikation, dieses Ganzen, gab es wahrscheinlich die Unstimmigkeiten zwischen CEO und CFO und deswegen glaube ich, sind wir in der Situation, wo wir sind. Aber prinzipiell funktioniert das. Also ein weiterer Minuspunkt der letzten Monate war, dass das fast explosionsartige Wachstum von dem Vimeo Enterprise sich deutlich abgeflacht hat die letzten zwei Quartale und das ist jetzt nur noch, im letzten Quartal waren es nur noch 25% Wachstum von dem Enterprise-Produkt. Das war noch vor 12 Monaten waren das noch vielleicht 45% oder so. Ja, es wurde auch gut erklärt, warum es in diesem in diesem Quartal da das Wachstum abgeschwächt war. Das Positive ist, dass der Umsatzrückgang in dem Selbstbedienungsladen, sage ich mal, aufgehalten wurde und sich umgekehrt hat. Man hat da Preise erhöht, das Packaging verändert. Da gibt es ja jetzt auch Funktionen zur künstlichen Intelligenz, wie man automatisch Videos übersetzen kann und so weiter. Das hat dazu geführt, dass man auch in dem Selbstbedienungsbereich die jetzt mehr Geld pro Benutzer einnimmt, sodass man mit immer noch einem, ich glaube, es ist einstellig 8% oder so, gesunkenen Subscriber-Basis mehr Umsatz macht. Ja, und insgesamt ist es auf meiner Sicht auf einem guten Weg, auf jeden Fall wieder zu wachsen. Der Umsatz stagnierte ja. Das ist ein dritter Grund, warum es mit dem Kurs nicht vorangeht. Seit 5 Quartalen stagniert der Umsatz. Der CEO hat sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, dass er gegen Ende dieses Jahres an der Schwelle zum zweistelligen Umsatzwachstum wieder liegen will. Der Weg dahin ist eindeutig zu sehen. Also das im Endeffekt das Enterprise-Wachstum, ja, zuletzt nur noch 25% in Anführungsstrichen, ist jetzt mittlerweile so ein Drittel ungefähr vom Umsatz. Der größere Bereich wächst jetzt aber auch wieder. Und ob das jetzt insgesamt dann tatsächlich 10% ist, wenn sich diese Prognosen bewahrheiten, dann ist die Aktie aber sowas von viel zu billig. Also dann wären auch 7 Euro, die sie hier vor einem halben Jahr hatte, noch preisgünstig. Aber die Investoren glauben ihm nicht mehr. Ich glaube, dass er tatsächlich in den 12 Monaten, in denen er jetzt da ist, schon an Glaubwürdigkeit gelitten hat. Gar nicht, weil er nicht das gebracht hat, was er versprochen hatte. Ja, die haben die 30 Millionen Investitionsoffensive und damit das gesenkt, das ist geplant, dass das EBIT in diesem Jahr sinkt. Nur, viele Leute gucken halt nur, so wie du das jetzt hier in der Anmoderation zu diesem Thema auch gemacht hast, auf den Nettogewinn. Der geht zurück. Und jetzt ist das so eine Show-Me-Valuation-Story. Ja, also wenn es tatsächlich so ist, dass es am Ende des Jahres, also nicht für das vergangene Jahr, aber wenn ich jetzt hier nach vorne schaue, wir reden ja immer über die wiederkehrenden Einnahmen, wenn die tatsächlich um 10% höher liegen und das Ganze ist ein profitables Wachstum, dann brauche ich dir nicht erzählen, dass wir haben ein Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von 0,8 für ein Software-as-a-Service-Unternehmen und ein Cashflow-Verhältnis, Enterprise-Value zu Free-Cashflow, von 7,6 auf Sicht der letzten 12 Monate, dass das ein Witz ist, ja. Aber es ist in dem Moment.
Und das ist in der Tat genau ein Grund, weswegen man dann eben auch so ein bisschen irritiert dasteht. Weil das ist natürlich eigentlich was total Schönes, wenn man ein Geschäft hat, was zumindest kostendeckend läuft und wenn man sich im Grunde genommen in Ruhe darauf vorbereiten kann, für Wachstum zu sorgen, in dem Wissen, dass alle Gehälter bezahlt sind und dass man sich darauf konzentrieren kann und durch auch da den Einsatz von künstlicher Intelligenz sicherlich auch noch bei der Personenstärke in dem Unternehmen das eine oder andere machbar erscheint. Und wir haben jetzt in der Übersicht in der Tat 2 verschiedene umsatzbezogene Ratios, nämlich einmal das Price-Sales-Ratio, was auf den Kurs abzielt und auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens, da ist es 1,5. Und wir haben eben in der Tat Enterprise-Value bezogen zum Umsatz. Und das ist nur 0,8. Du hattest, glaube ich, eine etwas andere Zahl, aber das sind Nuancen.
Ich hatte 0,8 tatsächlich. Steht im
genau. Da sind wir da identisch. Und das liegt eben vor allen Dingen daran, dass dieses Unternehmen etwas hat, was bei einer 630 Millionen Dollar Marktkapitalisierung etwas wirklich Sensationelles ist, nämlich eine 290 Millionen Net Cash Position, die den Enterprise Value auf 340 Millionen drückt, was bei mir zu der Frage führen würde, Stefan, dann wäre es doch eigentlich sehr sinnvoll, sagen wir mal 30% der Marktkapitalisierung zu versuchen, zu einem Kurs unter 4 einfach mal wegzukaufen, um zu sagen, dann haben wir nämlich nur noch, sagen wir mal, 3/4. 25% könnte man vielleicht schaffen, 3/4 der Aktien, die im Moment rumlaufend sind und irgendwann, wenn dann Gewinne kommen, verteilen sich diese Gewinne ja dann in der Theorie auf deutlich weniger Anteilsscheine, die im Verkehr sind. Wie sieht es da aus? Denn das Aktienrückkaufthema hatten wir, glaube ich, schon beim ersten Mal.
Ja, gibt mittlerweile ein Aktienrückkaufprogramm. Nicht ganz so aggressiv wie das, was du da vorgestellt hast, aber auch das ein weiterer großer Pluspunkt aus meiner Sicht. Verwässerung ist im Gegensatz zu vielen anderen Software-as-a-Service-Unternehmen hier kein Thema. Die Aktienanzahl wird mehr oder weniger deutlich zurückgehen. Nicht um 30%, das erwarte ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht genau mehr die Höhe. Es sind so viele Aktienrückkaufprogramme bei meinen Aktien momentan, weil die Geschichten sind mehr oder weniger ähnlich. Ja, es sind sogar inzwischen 303 Millionen Cash gewesen zur letzten Bilanz letzte Woche, Tobias. Also die Hälfte der Marktkapitalisierung in Cash.
So, und wie gesagt, wir haben ein nicht extrem profitabel wirkendes, unter anderem durch mein Abstellen auf die Nettorendite und das Net Income. Aber wir haben über den Free Cashflow eine ganz andere Situation, dass eben das Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis bei 14 ist. Ja, also höher als das, was wir eben bei einer Lyft hatten, aber verglichen mit dem, worüber man hier eben ganz oft auch redet, wenn wir hier bei Echtgeld TV über Unternehmen, über Softwareunternehmen reden, eben in der Tat was Praktisches. Und wenn ihr...
Aber Tobias, nochmal ganz deutlich, das ist jetzt das Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis. Wenn du das Enterprise-Value-to-Free-Cashflow-Verhältnis nimmst, musst du ja die Hälfte des Cashs da abziehen, dann bist du bei 7-8.
Achso, weil du natürlich die Cash-Position rausrechnest und ich das eigentlich auf die Aktie auch machen müsste. Hätte ich gerade einen kleinen intellektuellen Hänger, aber vollkommen richtig, ja.
Also für mich ist das ein großer Unterschied. Ich würde sagen, ein 15-faches Multiple auf den Cashflow wäre Vimeo, so wie sie momentan dastehen, gut bezahlt. Aber wir haben eben nur die Hälfte.
Ja. Also von daher, ich hatte damals ja, weil die Situation da eben auch günstig wirkte, eine doppelte Position genommen. Das war zwischenzeitlich gut, ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Auf der anderen Seite ist es eben so, in dem Moment, wo ich jetzt in der Tat nochmal nachkaufen werde, mache ich aber nur eine einfache Position, kaufe hier also 400 Aktien hinterher. Dann ist es eben so, dass ich insgesamt 900 Titel habe, insgesamt auch ein bisschen stärker immer noch im Minus bin, als es Stefan durch seine Nachkäufe und die zwischenzeitlich getätigten Verkäufe im Moment ist. Ich bin im Moment 18% hinten auf Basis des jetzt verbuchten Kaufs, habe also eine Gesamtposition, die jetzt 3.000 Euro knapp wert ist. Bei Kauf, aber also insgesamt investiert habe ich 3.600 knapp 50 und so gehen wir jetzt hier mal weiter, denn diese Konstellation mit dem, was wir hier haben, dass es grundsätzlich etwas ist, wo man vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen muss, um diese Profitabilität dann zu erleben, die habe ich ja. Und ein Punkt, der ist eben bei Vimeo eben ja schon wichtig, dass es hier im Moment nicht so aussieht, dass Google vorhat, dem etwas entgegenzustellen auf dieser Enterprise-Seite. Zumindest habe ich davon noch nichts gehört.
Nee, ich habe auch nichts davon gehört. Ich glaube, das ist einfach, der Markt ist zu klein, dass er für Google interessant wäre. Da gibt es ja andere Konkurrenten auch. Also es gibt von Adobe was, es gibt auch noch zwei kleinere Konkurrenten, die aber noch deutlich kleiner sind als Vimeo. Ich glaube, da wird schon noch Konsolidierung im Markt geben. Vimeo hat ja auch schon einige Firmen jetzt in der frühen Phase des Unternehmens gekauft. Könnte auch sein, dass die mit ihren 300 Millionen Cash mal die ein oder andere KI-Bude dazu kaufen, weil auch Vimeo galt als KI-Verlierer. Jetzt haben sie aber wirklich wunderbare KI-Funktionen, wo sie natürlich nicht das komplette geistige Eigentum dran haben, aber nicht alle dieser KI-Startups werden unabhängig überleben können. Also da werden solche, es wird einfach zu Konsolidierungen kommen und ich glaube, Vimeo kann einerseits seine aktive Rolle spielen oder aber sie werden auch selber gekauft. Ja, ist natürlich zu diesen Preisen muss man auch damit rechnen, wenn das Board, die großen Investoren da die Geduld verlieren, dann wird so ein Unternehmen auch mal hier Private Equity mäßig von der Börse weggenommen. Und das wäre momentan der Worst Case. Ja, wenn hier mit 30, 40, 50% Aufgeld vielleicht das Unternehmen von der Börse weggekauft würde, wäre ich alles andere als happy.
Ja, das wäre dann ungünstig, wenn das Unternehmen auf den vernünftigen Pfad kommt.
Meistens ist das ja dann so. Die gucken sich das schon sehr genau an, diese Private Equity-Leute.
Ja, wobei ich da in der Tat auch sage, also da ist eben das, was du vorhin bei Waymo gesagt hast, eben auch nochmal eine ganz andere Stufe der Wahrscheinlichkeit in Bezug auf einen eventuellen Aufkauf von Lyft, weil wenn man das erste Mal hört, dann klingt das ja erstmal sofort logisch und man muss sich dann erstmal überlegen, was spricht jetzt eigentlich dagegen, außer das Selbstvertrauen eines Konzerns wie Alphabet, dass man im Zweifelsfall auch alles andere platt machen kann, was schon da ist. Aber was würde eigentlich dagegen sprechen, eine vorhandene Struktur, auch eine vorhandene Infrastruktur? Es ist ja immer nicht nur das, was man technologisch leisten kann, sondern auch die Menschen, die in dieser Branche jetzt schon ein paar Jahre tätig sind. Was ist da möglich? Und da ist wie mir wahrscheinlich noch ein bisschen klein für. Und da müssen sie erst bei der Milliarde an Umsatz wieder sein, bevor dann jemand sagt, naja, jetzt will ich es aber dann doch haben. Aber wir werden sehen. Also auf jeden Fall diese Geschichte mit der sehr, sehr hohen Cash-Position, die jetzt eben über 300 Millionen US-Dollar sogar liegt, ist eben etwas, was auch eine Umorientierung auf der unternehmerischen Seite eben spürbar einfacher und angenehmer macht.
Aber ist schon interessant, Tobias, oder? Wir reden hier über Software as a Service und führen Gespräche wie klassische Value-Investoren.
Ja, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich bin ja gerade, also da muss man sich dann, da finden sich die Unternehmen natürlich auch leicht neu. Und bestimmte Sachen sind ja dann auch immer Neuheiten, wenn man sie dann eben das erste oder das zweite Mal entdeckt. Weil dieses Thema, dass Tech-Unternehmen manchmal auch zu, was man dann erst später erkennt, Value-Schnäppchen wirklich geworden sind, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas erleben, sondern das haben wir ja im legendären Dotcom-Crash eben auch schon gesehen, als es noch verrückter zuging. Denn da gab es ja dann sogar Unternehmen, die hatten eine höhere Cash-Position, als die Marktkapitalisierung hatten. Und auch die waren dann teilweise schon so am Rande des kostendeckenden Arbeitens. Und da hätte man sich also eigentlich selber kaufen können und hat es nicht getan. Also Veränderungen sind wir ja an der Börse gewohnt und deswegen ist es ja auch gut und wichtig, dass du so quartalsweise hier vorbeikommst, damit wir dann auch diese Updates dazu machen können. Und beim Thema Veränderung, das hatte ich gerade schon als Ende bei einer Vimeo im Übergang zum nächsten Unternehmen, beim Thema Veränderung, da sind wir ja jetzt bei einem ganz großen Unternehmen, was das Thema Veränderung anbelangt, angekommen, nämlich bei Warner Brothers Discovery. Die sind ja irgendwann mal reingekommen, weil sich das eigentliche besitzende Unternehmen irgendwie gedacht hat, wir ändern mal was. Das war AT&T, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und aus einer AT&T-Position habe ich damals Warner Brothers Discovery Anteile eingebucht bekommen. Das war so im April 22. Und dann dümpelten die erstmal so vor sich hin und dann war Stefan irgendwann hier zu Gast und hat einen ganz anderen Case, nämlich für dieses Unternehmen aufgemacht, was dann dazu geführt hat, dass ich ähnlich wie ich es jetzt in dieser Sendung bei Lyft und Vimeo getan habe, damals eben auch die Warner Brothers Discovery Aktie damals nachgekauft habe und dadurch meinen Bestand am 23. Oktober, als Stefan und ich unsere erste gemeinsame Sendung gemacht habe, diese Position um 300 Aktien ergänzt habe, also damit die Position verzehnfacht habe. Aber damit wurde es im Grunde auch zu einer Depotposition, wo es sich auch drüber lohnt, hier in den Sendungen ernsthaft zu sprechen. Und es lohnt sich jetzt noch 30 oder präzise 32,88% mehr darüber zu sprechen, denn der Case ging jetzt schneller auf oder der ging bisher schon zumindest mal in die richtige Richtung auf, auch wenn es natürlich bei dem Unternehmen immer mal ein paar Schwankungen gibt und wenn der Aktienkurs jetzt von knapp 12 Euro oder zumindest 11,50 Euro wieder auf 9 Euro gefallen ist. Aber hier dann vielleicht einfach das Update direkt zu Warner Brothers und dem weiter fortgesetzten Veränderungswillen, den das Unternehmen ja ganz offensichtlich hat, von dir.
Ja, bei Warner Brothers Discovery gab es tatsächlich eine wesentliche Änderung im Laufe der letzten 3 Monate. Und nachdem man hier fusioniert hat, Warner Brothers eben von AT&T rausgelöst mit Discovery, spaltet man sich jetzt wieder auf. Natürlich etwas anders. Und zwar, man spaltet das Streaming-Geschäft zusammen mit dem Studios, mit den also berühmten, altehrwürdigen Warner Brothers Studios und dem gesamten geistigen Eigentum der Content-Bibliothek, die es da so gibt, von Game of Thrones über Superman, Batman, das ganze DC-Universum, Harry Potter und was es da nicht noch alles gibt. Das ist das eine neue Unternehmen, wird sich Warner Brothers nennen. Und das andere ist die sogenannte, ja, ich nenne es immer Resterampe, also das Legacy-Geschäft, das unattraktive Geschäft rund ums lineare Fernsehen. Das sind noch ein paar, ich rede das jetzt viel zu schlecht, da ist CNN mit dabei als der wahrscheinlich weltweit führende Nachrichtensender. Es ist schon ein sehr kredibles und vor allem sehr profitables Geschäft, was auf der Legacy-Seite läuft. Aber dieses Geschäft zieht die Bewertung von Warner Brothers Discovery im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu Disney, aber vor allen Dingen im Vergleich zu Netflix, ja kolossal runter. Ja, so einen ähnlichen Case, wie wir eben aufgemacht haben zwischen Uber und Lyft, gibt es hier genauso zwischen Netflix und Warner Brothers Discovery. Jetzt kann man sagen, Warner Brothers Discovery ist ein Konglomerat von so unterschiedlichen Geschäften. Damit konnten Investoren anscheinend nichts anfangen. Es ist viel zu schwer, viel zu komplex, zu schwer zu analysieren. Wir spalten das jetzt auf. Und es erscheint ein Unternehmen, Warner Brothers, was man wunderbar mit Netflix wird vergleichen können. Das Ganze passiert in ungefähr 10 Monaten.
Warum dauert das jetzt so lange?
Oh, ich glaube, also so etwas, einen Split vorzubereiten bei einem Konzern dieser Größenordnung, 12 Monate, ist da, glaube ich, eine sehr, sehr realistische Zeitrechnung. Es waren 12 Monate, nachdem sie es angekündigt haben, bis zum endgültigen Split. Also das ist ja auch nur ein Zieldatum. Ob sie dann soweit sind, werden wir sehen.
Haben die da, also ich habe den Artikel von Barron's, dieses Warner Brothers Discovery sets leadership for post-split companies. War das da, wo sie es ursprünglich angegeben haben oder war das schon einen Tick früher? Oder war das wirklich diese Bekanntgabe um den 28.07. herum, wo man dann auch sagen könnte, das war der offensichtliche Auslöser für diesen 20-prozentigen Kursrückgang?
Nee. Die Ankündigung war schon Juni, glaube ich, den Aufsplit. Dieser 20-prozentige Kursrückgang, 28. Juli, war eigentlich 6.8., oder?
Also ich habe hier den Artikel von Barron's, der ist vom 28.07. und da geht es einmal darum, um diese eigenständigen zwei Unternehmen, Warner Brothers und Discovery Global. Und Warner Brothers wird eben die Marken wie HBO, Warner Brothers, Motion Picture Group und DC Studios behalten. Und die Discovery Global Group umfasst dann CNN, TNT Sports und Discovery Plus. Also das war
die Klarstellung, die Details. Ich glaube, da hat man auch die endgültigen Namen der Unternehmen bekannt gegeben und die Führungskräfte.
Stimmt, man hat CEOs und CFOs benannt für beide.
Ja, also da an dem Tag vorher hatte der Kurs seinen Höchststand erreicht bei $13,70, hier meinen Unterlagen zufolge, hatte sich ja damit fast verdoppelt seit dem 8. April. Ja, also das war ja eine riesige Rallye und dann, wie so oft, sell on good news, diese guten Neuigkeiten, das war im Vorhinein in dem Kurs enthalten. Und dann kam es zum ersten Rutsch und der richtige Rutsch, der kam jetzt letzte Woche, Ende vorletzte Woche, glaube ich, mit den Quartalszahlen. Wobei die Quartalszahlen gar nicht so schlecht waren. Also im Gegenteil, es gab das erste Mal seit vielen Quartalen gab es einen Nettogewinn. Ja, du guckst dir gerne den Nettogewinn an.
63 Cent pro Aktie.
Ja, gar nicht so schlecht, ne? Offenbar, also tatsächlich ist es so, ich habe mir gedacht, jetzt haben sie nichts mehr gefunden, was sie noch abschreiben können. Ja, die haben ja Quartal für Quartal in den letzten 3 Jahren, seit diesem Merger, haben die von den überhöhten Bilanzwerten, die sie da von AT&T geerbt haben, haben sie ja Abschreibungen vorgenommen, die dann zu unglaublich negativen Nettogewinnen geführt haben, obwohl der Cashflow ja immer schön positiv war in den letzten 2 Jahren. Und für mich ist das ein tolles Zeichen, dass jetzt diese Bilanzaufräumarbeiten irgendwie zum Stillstand gekommen sind und wir jetzt so langsam sich der ausgewiesene Nettogewinn auch mit dem Cashflow wieder nicht den Einklang befindet, das nicht. Es war sogar vom Cashflow her gar nicht so gut jetzt momentan, weil man da natürlich jetzt auch investiert. Aber ins Positive gedreht ist und jetzt auch der Nettogewinn wieder zeigt, dass es sich da um ein durchaus profitables Unternehmen handelt. Ja, man hätte ja hier 2 Jahre lang glauben können, das ist ein Fass ohne Boden. Aber natürlich sind diese ganzen Brands und Franchises, die ich da genannt habe, unglaubliche Summen wert.
Ja, und das, also was ja funktioniert zu haben scheint, ist dieses ganze Thema, wie Streaming auch international ausgerollt wird und wie bestimmte Kinoerfolge dann eben auch mal weiterhelfen. Also der Minecraft-Movie, Sinners und neue Märkte helfen dann eben auch. Also wir können im A-Bereich bleiben, Australien, Albanien, Armenien, aber es kamen eben auch noch ein paar andere Länder dazu und wahrscheinlich auch, also Australien ist sicherlich zahlungskräftig, Albanien und Armenien vielleicht jetzt nicht so, Georgien auch nicht so, aber man kommt zumindest bei der Internationalisierung so ein bisschen in die Pötte.
Genau, man hat jetzt 125 Millionen Subscriber für das HBO Max, heißt es ja jetzt wieder, da könnten wir jetzt auch lange drüber reden, über die Umbenennung und dann wieder zurück. Das ist ja sicherlich ein großer Fehler, den sie da gemacht haben, aber schön ist, dass sie es korrigiert haben. Also der Streamingdienst heißt HBO Max. Und der ist in Ländern wie UK und Deutschland ja noch gar nicht am Start. Und man hat aber schon 125 Millionen Subscriber. Also das offizielle Ziel, was sie jetzt kurzfristig erreichen wollen, sind 150 Millionen. Aber ich halte es für sehr, sehr konservativ, wenn man weiß, dass ja im Januar 26, glaube ich schon, in Deutschland und in UK, Italien auch noch, also größere Länder wirklich an den Start erst gehen. Da brauchst du jetzt in den USA zum Beispiel gar kein großes Wachstum mehr, um da über die 150 Millionen Subscriber zu kommen. Und damit hat man, glaube ich, ungefähr die Hälfte wie Netflix oder sogar ein bisschen mehr. Was hat Netflix?
Ich würde jetzt spekulieren auf 400 Millionen, aber ich bin bei den Netflix-Zahlen auch nicht so drin. Ich gucke da gelegentlich rauf, aber ich habe sie da nicht griffbereit.
Habe ich jetzt tatsächlich auch nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall, es kommt auch gar nicht darauf an, ob das Doppelte ist oder das Dreifache. Es ist aber nicht das Dreifache. Nee, das ist deutlich weniger. Die Bewertung von Netflix ist jedenfalls um den Faktor, jetzt habe ich das leider auch vergessen, aber es ist genauso krass wie zwischen Lyft und Uber ist es mit Warner Brothers und Netflix, wobei jetzt Warner Brothers Discovery natürlich noch nicht vergleichbar ist, aber in einem Jahr werden wir hier sitzen und werden genau diese Bewertungsverhältnisse uns angucken. Und da kann eigentlich nur zweierlei passieren. Entweder die Warner Brothers Discovery Aktie steigt deutlich. Ich würde mal sagen, aktuell haben wir eine Marktkapitalisierung wieder von unter 30 Milliarden Dollar. Das müssten mal locker 60 Milliarden sein. Oder aber die Netflix-Aktie bricht ein. Und ich tippe darauf, dass sich das von beiden Seiten annähern wird.
Ja, also ich bin jetzt mal schnell hingegangen und wir können ja mal aufs Price-Sales-Ratio gucken. Bei einer Warner Brothers Discovery sind wir wieder mal unter 1 und wir sind auch beim Price-to-Free-Cashflow wieder auf dem Niveau einer 6. Und jetzt gucken wir uns das gleiche mal bei einer Netflix an, in der Guru-Fokus-Ansicht. Da habe ich sie nach oben geschoben. Da ist das Price-Sales-Ratio bei knappen 13. Und das Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis ist bei 62, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 52. Man kann natürlich auch mal hier auf die Nettomarge gucken, die ist bei Netflix bei knapp 25%. Bei einer Warner Brothers in der Konstruktion noch gar nicht so richtig vorhanden, nämlich bei gerade 2%. Aber da muss ich auch sagen, das kann auch ein Stück weit an Guru-Fokus liegen, denn die kommen ja auch mit dem Gewinn pro Aktie nicht so richtig klar. Also im Wall Street Journal wurden die 63 Cent wiedergeben und das sind ja eigentlich die Wiedergaben vom Unternehmen. Ich habe aber in einem anderen Artikel auch noch den Hinweis gehabt, dass es Adjusted Profits sind und Guru Focus nimmt hier ganz gerne so ein paar Readjustments vor. Also von daher muss man das dann immer auch mit einer gewissen Vorsicht sehen, aber zumindest was den Free Cashflow anbelangt und was eben auch den Umsatz anbelangt, ist das Unternehmen hier in ganz anderen Bandbreiten unterwegs und in dem Moment, wo es eben auch hier gelingt, das Potenzial, was man ganz offensichtlich hat, zu heben, steht der Kurs eben in der Tat vor einer Neubewertung Und irgendwann steht dann das eine Unternehmen, was man dann auch übrig hat, dann auch im direkten Vergleich zu einer Netflix. Da die Position jetzt aber hier ins Plus gelaufen ist, hier bei 3.000 Euro steht, brauche ich gar keine Anstalten hier zu machen. Hier etwas zuzukaufen mit der Positionsgröße fühle ich mich ganz wohl. Und die beiden anderen, die wir vorher schon besprochen hatten, die Vimeo und die Lyft, die sind jetzt jeweils auch auf dieses Niveau plus minus ein paar hundert Euro angeglichen. Gibt es noch etwas, was aus deiner Sicht zu Warner Brothers wichtig zu sagen ist, Stefan?
Nee, außer hier ist Geduld gefragt. Eigentlich kann man sich jetzt mal wieder ein Jahr lang zurücklehnen. Wir müssen auch nicht jedes Quartal drüber reden. Und dann gucken wir uns das wieder, also wir können gerne drüber reden natürlich. Aber richtig spannend wird es, wenn man dann die beiden getrennten Unternehmen hat.
Ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn wir damit ein Jahr Pause machen, weil wir haben ja zwei Unternehmen auch schon in dieser Sendung, die total interessant wären, die wir heute gar nicht besprechen, mit einer PayPal, mit einer Airbnb. Das sind ja zwei Unternehmen, wo wir einfach in den nächsten zwei Wochen, da musst du dann gucken und sagen, ob du da nochmal Zeit hast. Aber wir haben ja heute noch ein anderes Unternehmen auch von dir mit draufgenommen, was jetzt wirklich brachial frisch ist, mit einer signifikanten Veränderung. Und das ist, du hast sie mal in einem Blogpost von dir so bezeichnet, dass man eigentlich Aktien nicht als Lieblingsaktien bezeichnen soll. Aber irgendwie ist es dir dann doch durchgerutscht und wir reden von der Monday.com. Und naja, ihr kennt das ja möglicherweise, wenn man mal verkatert ins Büro geht, ja, und dann macht man vielleicht mal eine Fehlentscheidung. Und Monday.com hat eigentlich gestern ganz offensichtlich genau das getan, beziehungsweise bekannt gegeben, an einem Montag Quartalszahlen vermeldet oder zumindest schlugen die Aussagen dieser Quartalszahlen so ein, dass die Aktie um satte 30% gesunken ist im Kurs und jetzt bei $175 in etwa steht. Stefan, vielleicht einfach nochmal zur Einleitung. Was macht das Unternehmen und warum hat es so grandios auf die Schnauze bekommen?
Ja, Monday.com ist ein israelisches Software-as-a-Service-Unternehmen für, ja, vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, für Work-Management, also Projektmanagement kommen die her. Ursprünglich war es ein Wettbewerber von Unternehmen wie Smartsheet und Asana. Mittlerweile ist es ganz klar, dass sie da als Marktführer in diesem Bereich gelten. Und aus dieser Software für Work-Management ist viel mehr geworden. Es ist ein, wie so ein Lego-Baukasten, kann ich mir mit viel weniger Programmieren und Integrationsarbeit als mit herkömmlichen Software-Tools, kann ich mir Unternehmenslösungen bauen. Für eben jetzt nicht nur Projektmanagement, sondern vor allen Dingen auch Customer Relationship Management und für Service Management. Also hier mittlerweile kann man es eher mit einem HubSpot vergleichen. Und wenn du mal den längerfristigen Chart zeigst, sie sind ja jetzt so seit 2021 an der Börse. Das war noch im Hype an die Börse gekommen und dann gelaufen bis 375. Nachdem im Höchstkurs Ende 2021 gab es ja dann den allgemeinen Tech-Crash 2022, wo Software-as-a-Service-Werte ganz allgemein fürchterlich verprügelt wurden. Ja, und seit Anfang 2023 geht es dann mehr oder weniger stetig bergauf, so wie die fundamentale Entwicklung auch des Unternehmens stetig bergauf ging.
Bis vor ein paar Tagen.
Möchte man meinen, bis vor ein paar Tagen. Das ist jetzt die große Frage, was ist denn da passiert? Weil das war ja schon ein ausgewachsener Crash, den es da gegeben hat am gestrigen Tag. Und deswegen habe ich mir auch heute gesagt, als du gefragt hast, wollen wir noch irgendwas zusätzlich reinnehmen, lass uns mal über Monday.com reden. Weil was da passiert momentan, hat nichts mit einer Eintrübung der fundamentalen Entwicklung zu tun. Das Wachstum wird etwas langsamer, das ist richtig. Das Wachstum war bisher immer über 30% rein organisch. Das ist jetzt mehr oder weniger deutlich, deutlich drunter. Wir sind aber immer noch bei aufs Jahr wahrscheinlich 27% oder so an Wachstum. Dabei, wir sind bei einem Wachstum jetzt bei 27% und auch schon einer hübsch zweistelligen Free Cashflow-Marge. Ja, wir haben es jetzt hier mit keinem Unternehmen zu tun, was Mühe hat, profitabel zu werden. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich gerne diesen Rule of 40 Score mir angucke bei solchen Unternehmen. Also dass in dem Moment, wenn das Wachstum sinkt, ob das der Free Cashflow entsprechend hochgefahren werden kann. Und das.
Aber so oft haben wir Rule of 40 nicht mit drin, nur zur Erinnerung, das ist das Umsatzwachstum kombiniert mit der Free Cashflow Marge. Diese Zahl, einfach addiert, die ist, wenn es gut läuft, gerne größer 40, die darf auch größer 50 sein, ist nicht schlimm. Aber es gibt Leute, die einfach sagen, so 40 ist der Cut und ein Unternehmen muss, um in ein bestimmtes Wachstumsportfolio reinzukommen, eben zumindest die Rule of 40, also Summe aus Umsatzwachstum und Free Cashflow Marge größer 40% sein.
Genau. Und auf mit TTM-Zahlen, also Zahlen der letzten vier Quartale gesehen, sind wir hier bei einer Rule of 40 Score von 62%, was wirklich herausragend gut ist. Aber tatsächlich wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel in Israel, bei Monday.com. Und die haben sich gestern, das ist ein gründergeführtes Unternehmen. Und man muss sagen, das sind zwei Brüder, die das Unternehmen führen. Die haben sich leider nicht besonders gut angestellt, wie sie sich gestern verkauft haben in diesem Call mit amerikanischen Analysten. Und zwar haben sie in einem Nebensatz erwähnt, dass auch sie betroffen sind, was kein Wunder ist, von der Veränderung im Suchverhalten, von der Veränderung im Google-Suchalgorithmus. Ja, dass einfach der Traffic, der kostenlose organische Traffic auf ihrer Seite eingebrochen ist. Das Wort eingebrochen haben sie nicht in den Mund genommen, aber deutlich gesunken ist. Und das kann sich ja jeder auf Seiten wie Similar Web angucken. Natürlich ist der Traffic da eingebrochen, genauso wie er eingebrochen ist bei eigentlich allen anderen Seiten, die vorher organischen Traffic bekommen haben. Ja, ja, du hast gerade Aktienguide gezeigt. Der Traffic auf dem Aktienguide ist auch eingebrochen, aber deswegen ist das Geschäft nicht schlechter geworden. Und genauso ist das bei Monday.com auch. Natürlich sind sorgen diese KI-Summaries dafür, dass sie weniger Suchtraffic bekommen von Google. Und dass sie in ihrem Marketing was verändern müssen. Ja, jetzt gut, haben sie auch noch einen neuen Chief Marketing Officer genannt und das ist ähnlich wie bei der Vimeo-Story. Das alleine reicht hier zusammen damit, dass man noch nicht nachweisen kann, dass die KI-Funktionalitäten wirklich zu mehr Umsatz führen, dass Analysten Panik kriegen, Kursziele zusammenstreichen. Also wohlgemerkt, die Zahlen sind übertroffen worden. Ja, und dann hört man an negativen Dingen sowas wie, ja, ihr habt eure Guidance noch nie so wenig übertroffen wie in diesem Quartal seit dem Börsengang. Ja, es ist tatsächlich so. Die haben früher mal die eigene Guidance auch um 5% oder 10% übertroffen. Gestern waren es nur 2%. Und das sorgt dann dafür, für einen 30-prozentigen Kurssturz. Das könnte ich verstehen, wenn der Kurs vorher völlig überzogen gewesen wäre, wie bei einigen anderen derzeit sehr, sehr angesagten Unternehmen. Aber wenn wir mal auf die Bewertung schauen von Monday.com, wie gesagt, wir haben einen Rule of 40 Score von 62. Wir haben immer noch ein Wachstum von mehr als 25% und entsprechende Cashflow-Marge von weit über 20%. Und wir sind jetzt angelangt bei auf Basis der hier für 2025 erwarteten Zahlen bei einem Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von unter 6. Und das sind genau die Bewertungsrelationen, auf die ich jahrelang habe warten müssen, Tobias. Also ich habe heute nachgekauft, weil das ist genau, ich glaube, wenn du dir hier, ich habe so eine Artikelreihe, zumindest auf meinem englischsprachigen Blog, High Growth Investing 101 habe ich das genannt. Auf dem deutschsprachigen Blog gibt's ein E-Book, wo man sich so ein paar Grundlagen von meiner Strategie runterladen kann. Da erkläre ich, was so gute Preise sind für Technologieunternehmen, die ich bezahle. Bei sehr profitablen Software-as-a-Service-Unternehmen zahle ich sehr gerne einen 6er-Multiple auf den Umsatz. Und genau da sind wir jetzt endlich mal wieder drunter angelangt, weil wir waren die letzten Jahre da immer bei einem zweistelligen Enterprise-Value-Sales-Verhältnis. Was ich noch akzeptieren kann als Halteposition, aber wo ich dann nicht auf der Käuferseite stehe. Und hier, wenn man daran glaubt, dass solche Art von Software im KI-Zeitalter weiterhin relevant ist, dann ist Monday.com eine sehr gute Wahl. Sagen wir es mal so.
Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man die Guru-Fokus-Sachen gar nicht so sieht. Denn beim Enterprise Value sprichst du eine Sache an, die hier in dieser Übersicht jetzt ein bisschen anders gerade in der Darstellung aussieht. Aber du sagst, dass die im Grunde genommen auch noch eine Net-Cash-Position bei sich haben.
Die haben Enterprise Value to Revenue, doch, da steht es ja, 10. Das sind veraltete Zahlen. Also die haben den Kurssturz da noch nicht eingerechnet und auch die Quartalsergebnisse von gestern noch nicht eingerechnet. Also beim
Aktiengehalt von gestern, die sind höchstwahrscheinlich noch nicht da, genau.
Ja. Also wir haben Enterprise Value Sales Verhältnis auf TTM-Zahlen haben wir 7,0 auf Basis von der erwarteten Umsätze dieses Jahres 5,8.
Ja, ich nehme die Zahlen nicht raus, aber ihr könnt im Zweifelsfall ja einfach, wenn ihr rechts rangefahren seid, dann einfach ein bisschen rüberblättern bei den Slides und euch ansonsten dann eher auf das Gehörte, auf der Tonspur Gehörte dann verlassen. Was hier gesagt wird. Also hier bin ich in der Position, freut mich, dass du die Aktie gefunden hast. Wahrscheinlich wirst du es mir dann unter die Nase reiben, wenn die jetzt auf einmal wild in die andere Richtung geht. Hier bin ich jetzt noch nicht mit dabei. Ich finde das Unternehmen zwar spannend, aber so in der Gesamtbetrachtung kommen mir die Zahlen. Price Sales ist natürlich etwas. Aber ich habe mir vor allen Dingen im Vorfeld zur Sendung auch mal kurz das Produktangebot von denen angeschaut und war einigermaßen konsterniert, weil ich es für sehr unübersichtlich betrachtet habe, was da auf der Seite so vorgestellt wird. Das gucke ich mir erstmal selber noch an und bleibe da persönlich mit Echtgeld an der Außenlinie und lass mich dann beim nächsten Mal von dir wieder mit einem Update versorgen, wie sich diese Aktie dann entwickelt hat, die im Moment eben ja einfach mal einen relativ schönen Kurssturz hinter sich gebracht hat und bei $180 notiert, bei 155 Euro. Ja.
Ist tatsächlich auch eine Aktie, die man beobachten muss. Also würde ich jetzt nicht ins Depot legen und 3 Jahre nicht drauf gucken. Ja, das ist eine Aktie, die muss man wirklich alle 3 Monate spätestens mal angucken. Ich habe zum Beispiel in meinem Wikifolio, habe ich gerade gesehen, hier über 300 hatte ich da Teilgewinne realisiert. Und genau die Aktien habe ich jetzt für die Hälfte zurückkaufen können. Also um sowas zu machen zu können, muss man dann natürlich am Ball bleiben.
Eine Aktie, die man offensichtlich auch alle 3 Monate, vielleicht auch ein bisschen öfter im Moment, sich auf die Wiedervorlage holen muss, ist die Trade Desk Aktie. Da gab es schon im Vorfeld dieser Sendung den Wunsch, da, nachdem ich sie in den letzten Monaten, glaube ich, schon 2-mal behandelt hatte, nämlich einmal mit Pip Klöckner zusammen und dann nochmal in einer Nachbetrachtung dessen, dass ich sie so um den 1. April herum besprochen hatte, als sie eben um die 42 stand und dann 3 Monate später gesehen habe, oh, die hat sich aber nett entwickelt, nämlich so auf die 62. Danach ging es dann ja nochmal weiter, wenn ihr euch erinnert, an einer der letzten Sendungen war die Trade Desk nochmal ein Thema, weil sie dann im Zuge der Bekanntgabe einer S&P 500-Aufnahme nochmal weiter gestiegen ist. Und bestimmte Anstiegsserien, die sind dann eben endlich. Und nachdem sich die Aktie fast verdoppelt hatte, kamen Quartalszahlen raus. Und wir haben das Thema abschwächendes Wachstum von Stefan jetzt heute schon das ein oder andere Mal gehört. Aber genau abschwächendes Wachstum war auch etwas, was man bei The Trade Desk in den Raum gestellt hat. Denn die Zahlen für das zweite Quartal 2025, die waren noch ganz in Ordnung. Man lag leicht über den Erwartungen. Man ist S&P 500-Mitglied. Man hat im ersten Quartal auch dann wieder die Analysten besänftigt und Erwartungshaltungen übertroffen. Alles gut, alles schön, bis es im Bereich der letzten Woche am 7.8. die neuen Zahlen gab. Und da ging es dann eben wirklich in die andere Richtung. Und zwar deswegen, weil man eine Wachstumsverlangsamung sieht. Also man geht davon aus, dass man nicht mehr wie bisher im Bereich von 20-25% wird wachsen können, sondern man geht davon aus, dass sich dieses Wachstum dann eben auf eine 14-prozentige Wachstumsrate im kommenden Quartal schon reduzieren wird. Also der Q3-Ausblick war so, dass es ein 14-prozentiges Year-on-Year-Wachstum sein wird. Und das ist deswegen eine Verlangsamung, weil es im Q1 noch 25% waren, in Q2 jetzt 19%, leicht über den Erwartungen, und jetzt eben 14% vom Unternehmen in den Raum gestellt wurden. Und das traf Investoren offensichtlich unvorbereitet. Die hatten nicht damit gerechnet, dass das Konkurrenzangebot, was Amazon inzwischen macht, was deutlich kostengünstiger ist, dazu führen würde, dass es eine Kundenabwanderung gibt. Jedenfalls ist das etwas, was Trade Desk jetzt mit in die eigene Planung mit einbezieht. Insgesamt ist der Wettbewerbsdruck umfangreicher geworden, denn das, was Stefan jetzt eben auch schon zweimal in dieser Sendung gesagt hat, dass sich Suchverhalten und Surfverhalten eben ändert, das führt eben auch dazu, dass Inventory auf Websites und auch in den Vermarktungsumfeldern, die The Trade Desk bereitstellt, weniger werden. Und dann ist es zumindest, finde ich ja immer noch, eine Leistung, zumindest noch mit einem zweistelligen Wachstum aus den Quartalen rauszugehen. Aber Investoren fanden das eben nicht so lustig, deswegen totales Abstrafen. Wie siehst du die Aktie, Stefan?
The Trade Desk ist nach wie vor ein tolles Unternehmen, auf jeden Fall, aber das Umfeld ist extrem schwer geworden. Wenn du das sagst, gerade hier diese zunehmende Konkurrenz von Amazon, der einbrechende Traffic bei diesem typischen Inventar von The Trade Desk. Und dazu kommt eben die hohe Bewertung. Es ist ja immer noch ein 8er, 9er Enterprise Value Sales Verhältnis bei einem Unternehmen, was eben keine Recurring Revenues hat, wo Monat für Monat der Umsatz neu verdient werden muss. Aus meiner Sicht, so ungern ich das sage, weil The Trade Desk war ja einer meiner großen Favoriten über viele Jahre hinweg, ich bin aber auch schon seit einigen Jahren draußen, ist eigentlich zu teuer jetzt für das Umfeld. Also der Absturz ist sehr, sehr gerechtfertigt gewesen aus meiner Sicht. Ich meine, wir haben immer noch ein Enterprise Value von 25 Milliarden. Aber ich habe keinen Zweifel, dass das Management um Jeff Green sich da was einfallen lassen wird und mit dem Umfeld zurechtkommt. Aber momentan ist der Gegenwind schon heftig. Also hier bin ich derjenige, Tobias, der sagt, okay, tolles Unternehmen, aber ich bleibe lieber an der Seitenlinie. Da würde ich sicherlich schwach werden, wenn es jetzt noch deutlich weiter runtergeht, im Gegensatz zu SAP.
Aber das muss dann auch deutlich sein. Also bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da reichen ja jetzt so 10% nicht so richtig aus, um dich da anzulocken. Also wir sind jetzt im Moment bei 53 US-Dollar.
50 Dollar wäre ich noch nicht. Aber da, wenn das jetzt nochmal unter 40 Dollar geht, dann würde ich schon nachdenken.
Okay. Ich habe mir in der Tat gar keinen weiteren Gedanken darum gemacht, weil ich nicht in der Situation bin, dass ich hier jetzt nachkaufe. Und zwar jetzt in einer anderen Situation, als es damals im ersten Quartal war. Damals habe ich es einfach mit der Positionsgröße begründet. Das ist im Moment jetzt eigentlich nicht mehr so der Grund, hier nicht nachzulegen. Aber aufgrund dessen, was jetzt gerade kam vom Unternehmen, und wirklich auch dieser Volatilitätsgemengelage, Quartalszahlen zu bringen, die Erwartungen deutlich übertreffen, dann auch eine Kommunikation an den Tag zu legen, die eher prozyklisch ist, noch diese S&P 500-Aufnahme mitzunehmen, um danach damit um die Ecke zu kommen, dass man eine Wachstumsabschwächung bekannt gibt, bei der CFO-Positionierung einen Austausch vornimmt. Boah, ey, das fühlt sich eben nicht so an, dass ich da jetzt sage, da lege ich jetzt nach. Verkaufen verbietet sich ja hier nach den irgendwann mal von Christian und mir aufgestellten Tenberger-Regularien ohnehin, weil da haben wir gesagt, die Aktien, die bleiben jetzt 10 Jahre lang einfach mal liegen und dann gucken wir nach 10 Jahren, haben sie getenbackt und von daher bleibt die einfach ganz entspannt liegen. Ich habe damals 1.000 Euro investiert, die sind im Moment nach dem deutlichen Kursrückgang immer noch knappe 2.800 wert, Positionen 160, 165, 170% im Plus. Also das alles erstmal so, dass es sich da ganz gut anfühlt. Aber wir haben es auch alle schon erlebt, also die länger mit dabei sind, haben es bei der einen oder anderen Aktie bestimmt schon mal erlebt, dass sich Gewinne auch mal komplett auflösen können. Und wir haben es in der Sendung im Übrigen auch schon gehabt, Als es um die Vimeo-Aktie ging, mit der ich kurz 20% im Minus, dann irgendwie 40-50% im Plus war und jetzt wieder leicht im Minus bin, das kann eben passieren. Und das kann auch passieren, wenn man 100% oder 200% im Plus ist. Auch dann können sich Gewinne noch vollständig auflösen und eine Position kann auch aus dieser Stärke eines Verdreifachers, Vervierfachers, sogar eines Verzehnfachers, auch das habe ich schon mal erlebt, kann eine Tenberger-Position, kann auch die Frechheit besitzen, wieder ins Minus zu laufen. Aber bei diesem Tenberger-Kandidaten, der es damals beim Kauf eben war, da bin ich das Risiko eben eingegangen und warte vor diesem Hintergrund jetzt einfach ab.
Ich hoffe, die Tesla-Aktionäre haben dir jetzt gut zugehört, Tobias.
Ja, also auch Tesla. Guck mal, wir haben beide so viel Kapitalmarktverständnis, dass wir im Zweifelsfall auch in der Lage wären, also bei einer Tesla muss man mir im Zweifelsfall nur sagen, welchen Kurs ich argumentativ begründen soll. Und bei einer Tesla könnte ich problemlos den Case für einen 1.000-Dollar-Kurs von der Aktie aufmachen. Allerdings wären dann eben auch die Erwartungshaltungen im Bereich von Robotaxis und von humanoiden Robotern einigermaßen gewaschen. Aber man kriegt den Case schon hergeleitet. Und genauso kann man bei einer Tesla natürlich relativ einfach sagen, warum soll denn ein produzierendes Unternehmen, die stellen ja im Moment nur in Anführungsstrichen Auto her. Die stellen ja im Zweifelsfall auch nur humanoide Roboter her. Warum soll ein solches Unternehmen mit ganz anderen Multiples bewertet werden, als es die gesamten anderen, die andere Produkte produzieren, bewertet werden? Und da ist die Antwort dann eben meistens Elon Musk und das finde ich dann auch ein bisschen dünn. Aber auch diese Thematik werde ich demnächst mal mit einem Anhänger auch der Tesla-Aktie besprechen und werde mich da mal ein bisschen in die absoluten Bullen-Cases reinbewegen und bin mir auch ziemlich sicher, dass man mit dem ganz gut diskutieren kann. Das seht ihr später in diesem Monat, weiß ich noch gar nicht, aber auf jeden Fall dann im September auf Echtgeld TV. Wo wir heute mit einer relativ langen Sendung dann zu Ende gegangen sind, knappe anderthalb Stunden sind es geworden. Ich sage danke, Stefan, für deine Zeit vor allen Dingen und für den sehr, sehr schönen Austausch, den wir hier zu spannenden 5 Unternehmen hatten und bei PayPal und bei Airbnb müssen wir noch mal gucken, ob irgendwie noch ein Slot in deinem Kalender zu finden ist.
Alles klar. Ansonsten im nächsten Quartal wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Danke. Ciao. Und euch sage ich wie immer, bleibt gesund. Wenn ihr gesund seid, bleibt investiert. Und wenn ihr investiert seid, dann seid nächstes Mal wieder mit dabei. Das war Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin. Bye.